Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Eine HIV-Infektion hat ihren Schrecken verloren, weil sie inzwischen gut behandelbar ist. Doch eine Heilungschance gibt es in der Regel nicht. Unter welchen erstaunlichen Umständen HIV dennoch besiegt werden kann, das erfahren Sie gleich. Auch von einem anderen medizinischen Erfolg wollen wir heute berichten. Eine Methode, um die Abstoßung von transplantierten Organen zu verhindern. Und wir wandeln unter Wolken und fragen, ob Wolken dazu dienen, die Erderwärmung abzumildern oder ob sie am Ende eigentlich alles nur noch schlimmer machen. Nächste Woche wird die 25. Welt-AIDS-Konferenz in München beginnen. Und auch wenn sich die Therapie einer HIV-Infektion in den gut 40 Jahren seit der Entdeckung der Krankheit erheblich verbessert hat, eine Heilung gibt es fast nie. Fast. Denn 2008 war es an der Charité zum ersten Mal gelungen, einen Patienten vollständig von HIV zu heilen. Das war nur möglich, weil Timothy Ray Brown, der Berlin-Patient, nicht nur HIV-positiv war, sondern auch an einer Leukämie erkrankte, die mit einer Knochenmarkstransplantation behandelt werden musste. Die Ärzte fanden einen passenden Spender, der zusätzlich auch noch ein Resistenzgen gegen HIV in sich trug. Eine seltene Konstellation, deshalb gibt es auch nur eine Handvoll ähnlicher Erfolgsgeschichten. Und eine weitere wird nächste Woche auf der Welt-AIDS-Konferenz vorgestellt. Volkert Wildermuth erzählt sie uns aber jetzt schon vorab.
Wieder geht es um einen HIV-positiven Mann, der das Virus mit Medikamenten gut unter Kontrolle halten konnte. Wieder erkrankte er zusätzlich an einer Form von Blutkrebs. Und wie schon 2008 suchte der Hämatologe Olaf Penak von der Charité nach einem passenden Knochenmarkspender. Mehr noch, nach einem Spender, der zusätzlich auch noch eine besondere Form eines Rezeptors namens CCR5 trägt. Das AIDS-Virus nutzt diesen Rezeptor auf der Zelloberfläche sozusagen als Trittbrett, um dann über einen weiteren Rezeptor ins Innere der Immunzellen zu gelangen. Es gibt eine Variante von CCR5, an die HIV nicht binden kann. Die entsprechende Genvariante schützt vor dem Virus, aber nur, wenn sie zweimal im Erbgut vorliegt. Das ist bei etwa 1% der Menschen der Fall. Beim ersten Berliner Patienten fand sich ein Spender, der nicht nur ein verträgliches Knochenmark besaß, sondern der zusätzlich praktisch immun gegen das Virus war. Dieses Mal war Olaf Penak bei der Suche nicht ganz so erfolgreich.
Weder Empfänger noch Spender war hier immun gegen HIV. Das ist hier die Besonderheit.
Bei beiden war nur eine von zwei Genkopien immun gegen HIV. Damit bestand eigentlich keine Aussicht auf eine Heilung. Trotzdem mussten die Ärzte weiter behandeln. Schließlich war die Knochenmarktransplantation ja wegen der Leukämie dringend erforderlich. Der Patient wurde also mit Chemotherapeutika behandelt und zusätzlich bestrahlt, um sein eigenes Immunsystem samt den Krebszellen zu zerstören und nebenbei auch die meisten HIV-infizierten Zellen zu vernichten. Anschließend erhielt er die rettende Knochenmarkspende. Schon nach einem Monat und damit sehr schnell hatte es die Immunzellen im Blut vollständig neu gebildet.
Der Patient war eigentlich schon sehr früh nach dieser Transplantation der Meinung, dass er wahrscheinlich von HIV geheilt ist.
Erinnert sich Olaf Penak. Der Arzt war nicht überzeugt. Schließlich bildete das neue Immunsystem immer noch die normale Variante des Rezeptors CCR5, wenn auch nur in der halben Menge. HIV sollte deshalb weiter andocken und sich vermehren können. Deshalb wurden die AIDS-Medikamente weiter gegeben. Aber nach 3 Jahren wollte der Patient den nächsten Schritt wagen.
Ich mache das jetzt. Ich setze jetzt ab und wir haben danach natürlich sehr engmaschig kontrolliert, ob das HIV-Virus wiederkommt und waren dann eigentlich alle sehr, sehr erstaunt und erfreut, dass es auch im Langzeitverlauf eben nicht wiedergekommen ist.
Seit inzwischen fast 6 Jahren lebt der heute 60-jährige Mann ohne AIDS-Medikamente und ohne HIV. Das Virus ist weder im Blut zu finden noch in Immunzellen aus dem Darm. Das gilt als wichtiger Hinweis darauf, dass es auch in anderen Organen keine versteckten Viren mehr gibt und damit keine Quellen für einen erneuten Angriff von HIV. Gegen solche versteckten Viren sind andere Therapieansätze weitgehend machtlos. Das ist bei dem zweiten Berlin-Patienten aber anders.
In Zusammenschau dieser Konstellation gehen wir davon aus, dass sehr wahrscheinlich eine HIV-Heilung hier stattgefunden hat.
Sagt der HIV-Spezialist Christian Gäbler, ebenfalls von der Charité. Eine Knochenmarktransplantation ist eine lebensgefährliche Form der Therapie. Sie ist für die große Zahl der HIV-Patienten nicht geeignet, zumal es ja wirksame Medikamente gibt.
Was uns diese seltenen Fälle wirklich zeigen, ist, dass es möglich ist.
Der zweite Berlin-Patient zeigt, dass der Schlüssel zur Vertreibung von HIV wohl nicht nur bei der immunen CCR5-Variante liegt, sondern in der Übertragung des fremden Knochenmarks selbst. Dort entstehen Immunzellen, die offenbar die noch verbliebenen infizierten Zellen im Körper des Patienten abtöten. Dass dieser Effekt ausreicht, war nicht unbedingt zu erwarten. Es gab schon früher Knochenmarkspenden bei HIV-Patienten ohne die resistente CCR5-Variante. Dabei kehrte das Virus jeweils nach wenigen Monaten zurück. In Berlin untersucht Christian Gäbler seinen Patienten detailliert, um herauszufinden, wie das Immunsystem aus der Knochenmarkspende mit dem Virus fertig wird. Vielleicht, so hofft der Infektionsspezialist, lässt sich dieser schützende Effekt in Zukunft auch mit weniger drastischen Mitteln erzielen.
Das heißt, kann man mit therapeutischen Impfstoffen möglicherweise in irgendeiner Form diesen Vorgang, den wir jetzt im Rahmen der Spenderimmunität gesehen haben, rekapitulieren und das eigene Immunsystem auf den Weg bahnen, um eben diese virusinfizierten Zellen zu erkennen und dann in chronisch infizierten und in der größeren Breite auch beispielsweise verfügbar zu machen.
Volkert Wildermuth stellte uns den zweiten Berlin-Patienten vor, der von HIV geheilt wurde. An so einem heißen Nachmittag wie heute sucht der hitzeempfindliche Mensch den Schatten und freut sich auch über jede Wolke, die sich vor die Sonne schiebt. Denn unter Wolken wird es kühler. Welche Rolle die Wolken auf die Abkühlung auf der Erde über einen längeren Zeitraum spielen, also ob sie im Zuge des Klimawandels für niedrigere Temperaturen sorgen oder ob sie die Wärme unter sich festhalten und sich die Luft so noch mehr aufheizt, darüber machen sich Forschende schon länger Gedanken. Auch die europäische Satellitenmission, die stellt eigene Untersuchungen an. Und Guido Meyer stellt sie uns vor.
Wenn es um den Klimawandel geht, ist stets von CO2 und von Treibhausgasen die Rede. Dabei ist etwas anderes mindestens genauso wichtig: Wolken. Doch bei ihnen ist die Forschergemeinschaft sich nicht sicher, was sie mit unserem Klima anstellen. Denn sie haben einen zweifachen Effekt, erklärt Dirk Bernards aus der Abteilung für atmosphärische Erdwissenschaften des Europäischen Weltraumforschungszentrums ESTEC im niederländischen Noordwijk.
Clouds, do they reflect heat away from the earth?
Reflektieren Wolken Hitze von der Erde weg oder halten sie die Wärme auf der Erdoberfläche? Kühlen sie den Planeten oder erwärmen sie ihn? Ein Teil der Sonnenstrahlung wird reflektiert ins All, ein anderer Teil zurückgeworfen auf den Boden. Wie groß ist der Kühlungseffekt, wie groß der Erwärmungseffekt? Welche Eigenschaft der Wolken hier die Oberhand behält, also die kühlende oder die wärmende, hängt davon ab, ob es generell wärmer oder kälter wird. Wird es insgesamt wärmer, verändern sich auch die Wolken, werden beispielsweise höher. Und das kann wiederum zu einer weiteren Aufheizung beitragen, die zum Klimawandel durch Kohlendioxid noch hinzukommt. Aufnahmen von Wettersatelliten zeigen, welche Teile der Erdoberfläche von Wolken bedeckt sind. So erfahren Meteorologen, welche Fläche Wolken einnehmen. Das reicht den Wissenschaftlern aber nicht.
It's important to know how much energy comes into the earth.
Es ist wichtig zu verstehen, wie viel Energie der Erde zugeführt wird und wie viel entweicht. Denn dieser Unterschied entscheidet darüber, wie heiß ein Planet wird. EarthCare soll das herausfinden, indem die Mission den Einfluss der Wolken untersucht. EarthCare ist der Name eines neuen europäischen Erdbeobachtungssatelliten. CARE ist ja eine Abkürzung und steht für Clouds, Aerosols and Radiation Explorer. Die Mission soll also Wolken, Aerosole und Strahlung untersuchen. Dazu gehören eine Multispektralkamera, ein Strahlenmessgerät und ein Radar.
It can look inside the clouds. It can see what is there, how many drops, how many ice particles are there. Do they go up, down?
Das Radar kann in die Wolken hineinsehen. Dabei erkennt es, aus was sie bestehen, wie viele Tropfen und wie viele Eispartikel es in ihrem Innern gibt und ob sie sich nach oben oder nach unten bewegen. Solch ein Radar springt auf große, schwere Wassermassen an. Niesel oder Schnee entgehen ihm für gewöhnlich. Da kommt das LiDAR ins Spiel.
Then when we go outside the clouds, we use a laser.
Wir werden von außerhalb der Wolken, von oben, aus dem All, Laserimpulse hinunter auf die Wolken schicken. Dieses LiDAR soll Staubpartikel analysieren, also sowohl ihre Bewegung als auch ihre Herkunft bestimmen. Es wird uns verraten, ob sie aus Vulkanen stammen, menschengemachter Staub oder Teil des Sahara-Staubs sind. Sowohl das Wasser in den Wolken als auch die Aerosole in ihr, Staubteilchen also, soll EarthCare aus dem All aufspüren und vermessen. Die Kombination aus Laser- und Radardaten wird uns verraten, was im Innern der Wolken vor sich geht, welche Wechselwirkungen es gibt und wie die Bewegungen der Tropfen und Teilchen die Eigenschaften der Wolken verändern. Mindestens 3 Jahre lang soll der Satellit arbeiten und dabei ein globales Bild der Wolkenverteilung liefern, so Dirk Bernhards, der Projektmanager von EarthCare.
Wir können Messungen
Wir können künftig Messungen anstellen über Städte, über den Polen und über den Ozean. Mit diesen Daten werden wir unsere Modelle verbessern.
Über den Einfluss der Wolken auf den Klimawandel berichtete Guido Meyer. Egal, ob Niere, Herz, Leber oder Lunge, eine Organtransplantation kann Leben retten. Doch dieser schwere medizinische Eingriff sorgt in der Regel für Folgeprobleme, denn das Immunsystem der Empfänger wehrt sich gegen den Fremdkörper. Und um die Abstoßung des neuen Organs zu verhindern, sind dann starke Medikamente notwendig. Die wiederum schwächen das Immunsystem und machen die Betroffenen anfälliger für Infektionskrankheiten. Im Fachblatt Science Translational Medicine präsentiert heute ein Forschungsteam der Medizinischen Hochschule Hannover einen möglichen Ausweg, der das Leben der Betroffenen erleichtern soll, und zwar mithilfe der Gentechnik. Wie das funktioniert, das wollte mein Kollege Michael Lange wissen, der jetzt bei mir im Studio ist. Michael, das Team in Hannover hat Organe von Schweinen gentechnisch verändert. Zu welchem Zweck denn?
Ja, die Oberfläche des Organs muss verändert werden, damit dieses Organ vor dem Immunsystem des Empfängers versteckt wird. Denn die Aufgabe des Immunsystems ist es ja, eigenes und fremdes Gewebe zu unterscheiden. Eigenes Gewebe wird toleriert und fremdes Gewebe wird abgestoßen. Und damit das Immunsystem das unterscheiden kann, schaut es sich mit, in Anführungszeichen, die Oberflächenproteine des Organs genau an. Also auf den einzelnen Zellen sitzen diese Proteine auf, und wenn man da diese Proteine verändert, dann täuscht man das Immunsystem, und so lassen sich eben Organe vor dem Immunsystem verstecken.
Wie wurde denn jetzt diese Genmanipulation durchgeführt?
Ja, das geschieht in diesem Fall durch eine besondere Maschine, eine Perfusionsmaschine. Das ist so eine Art Wanne, da schwimmt das Organ drin. Jetzt nicht so groß wie eine Badewanne, sondern so groß wie ein Waschbecken etwa. Und in dieser Flüssigkeit kommen dann sozusagen Nährstoffe und so weiter zu diesem Organ hin. Zusätzlich sind kleine Schläuche mit dem Organ verbunden. Da wird eine Flüssigkeit in die Organe hineingepumpt mit so einer kleinen Pumpe. Und diese Flüssigkeit durchströmt dann das Organ. Das wird auch bei Transplantationen eingesetzt, um Organe zum Beispiel frisch zu halten. Und wenn man jetzt das Organ gentechnisch verändern will, dann gibt man in diese Flüssigkeit Viren rein, das sind Gentransporter, und die schleusen fremde Gene in diese Zellen ein. Oder eben auch wie in diesem Fall die Genschere. Die kann sozusagen selbstständig in diesem Organ arbeiten und die ändert die Gene. Und durch die Änderung der Gene werden die Oberflächenproteine auf der Oberfläche des Organs verändert.
Wie gut hat denn diese gentechnische Veränderung funktioniert?
Also die Daten, die jetzt vorliegen, die sind durchaus positiv. Also man hat es erfolgreich bei Schweinen ausprobiert. Die genveränderten Organe wurden in 5 Schweine eingepflanzt plus 5 Kontrollen. Und das Ergebnis, die genveränderten Schweine, die hatten eine genveränderte Lunge in ihrem Innern. Die haben bis zu 2 Jahre überlebt. Das Organ wurde nicht abgestoßen, bei allen 5 Schweinen nicht, während es bei den Schweinen, die nicht gentechnisch verändert wurden, abgestoßen. Das ist jetzt noch keine sehr große Zahl, aber das sind ja auch sehr aufwendige Experimente. Und man hat keine Medikamente gegeben, die die Abstoßung verhindern, nur im allerersten Monat, denn dann ist die Abstoßung besonders stark. Da hat man das Risiko dann doch gescheut und hat 1 Monat lang Medikamente gegeben, was man bei Menschen aber auch machen würde.
Das ist ja ohnehin jetzt die Frage, die sich im Anschluss immer stellt. Lassen sich diese Ergebnisse vom Schwein auf den Menschen übertragen?
Ja, höchstwahrscheinlich ja. Aber der Mensch besitzt andere Erkennungsmoleküle. Die Erkennungsmoleküle auf der Oberfläche der Zellen, die jetzt verändert werden, sind beim Menschen andere. Aber das Grundprinzip ist bei Mensch und Schwein das gleiche. Das heißt, man könnte das genauso beim Menschen durchführen. Aber bevor da klinische Studien stattfinden können, will man das zunächst in einer Perfusionsmaschine, also diese Wanne, die ich eben erklärt habe, ausprobieren. Da gibt man dann aber keine Viren dazu für die gentechnische Veränderung, sondern Immunzellen. Und man schaut, reagieren diese Immunzellen auf das gentechnisch veränderte Menschenorgan? Und wenn diese Experimente mit menschlichen Organen auch funktionieren, ja, dann wäre man bereit für klinische Studien am Menschen. Die sind aber noch nicht geplant und dann kann man noch nicht so genau abschätzen, wann das beginnen wird.
Was würde es denn bedeuten, wenn ein genmanipuliertes Organ in einen menschlichen Körper verpflanzt wird? Was sind da die Risiken?
Also bisher kennt man keine Risiken, die durch diese Veränderung der Oberflächenmoleküle konkret entstanden sind. Da hat man bei Schweinen nichts beobachtet. Also durch die Gentechnik selbst gibt es kein Risiko. Das größte Risiko ist durch das Absetzen der Medikamente. Wenn diese Medikamente nicht mehr da sind, die unterdrücken ja das Immunsystem, dann ist das Immunsystem aktiv. Und die Frage ist, wie aktiv wird es? Erkennt es das Organ wirklich überhaupt nicht? Gelingt es, dieses Organ vollständig zu verstecken? Das ist das Risiko. Wie gesagt, bei Schweinen hat es funktioniert, aber das lässt sich nicht hundertprozentig ausschließen. Deshalb wird man im ersten Monat Medikamente geben, um das Immunsystem zu unterdrücken und nachher auch Medikamente in Bereitschaft halten, dass man sozusagen genau aufpasst, wenn da was passiert, dass man ganz schnell Medikamente gibt. Also genaue Beobachtung ist da auf jeden Fall notwendig. Was aber wichtig ist, ein Risiko ist niedriger, das Infektionsrisiko bei dieser Art von Versuch, niedriger als bei einer normalen Transplantation.
Kann denn diese neue Methode auch eine Möglichkeit sein im Kampf gegen den Organmangel?
Ja, es können zumindest mehr Organe eingesetzt werden. Das ist zumindest möglich, weil ja der Kreis der Organe, der passt, ist größer geworden. Und wenn man dann Organe findet, die etwas unterschiedlich sind, dann sind die trotzdem für die Verpflanzung einsetzbar.
Mit welchen Mitteln die Gentechnik helfen kann, die Organe nicht mehr abzustoßen bei einer Transplantation, erklärte Michael Lange. Sue, Stan oder Tristan Otto. Alles Spitznamen für Dinosaurier-Skelette, die für Millionenbeträge versteigert wurden. Und jetzt sorgt ein weiteres Dinosaurier-Skelett namens Apex für Schlagzeilen, das bei einer Auktion in New York mit einer Rekordsumme von 44,6 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Mein Kollege Michael Stang kennt sich mit fossilen Funden aus und jetzt ist er bei mir im Studio. Michael, was macht denn dieses Skelett so besonders und auch so besonders teuer?
Naja, man muss sagen, es ist tatsächlich das größte jemals gefundene Stegosaurus-Skelett. Das ist schon außergewöhnlich und der hohe Preis, muss man sagen, ist tatsächlich eine Überraschung. Denn das Auktionshaus in New York hatte sich vorab vom Verkauf des schätzungsweise 150 Millionen Jahre alten Fossils einen Erlös von, in Anführungsstrichen eigentlich, muss man sagen, nur 4 bis 6 Millionen US-Dollar versprochen. Doch es gab erstaunlich viele Telefonbieter mit viel Geld und die wollten das Skelett unbedingt haben. Ja, und so kam es eben zu diesem Rekordpreis von 44,6 Millionen US-Dollar. Nie zuvor wurde mehr Geld für ein Fossil bezahlt.
Ist denn diesmal bekannt, wer den Zuschlag bekommen hat?
Nein, das war wieder ein anonymer Bieter. Nichts Ungewöhnliches, teilte das Auktionshaus mit. Der Käufer habe angedeutet, dass er das Stück einer amerikanischen Museumsinstitution leihen wolle. Man muss aber sagen, das heißt nicht viel. Das ist ja jetzt nur eine lose Ankündigung. Es könnte auch sein, wie bei früheren Dinosaurierversteigerungen, dass das Skelett aus der Öffentlichkeit verschwindet. Ja, und das, muss man sagen, ist wirklich ein großes Problem für die Wissenschaft.
Welche Kritik ist denn aus Forschung und Wissenschaft nach solchen Versteigerungen zu hören?
Naja, Forschungsinstitute und Museen, die sprechen hier von einem Ausverkauf der Wissenschaft, wenn sich reiche Menschen ein hübsches Fossil als Statussymbol ins Wohnzimmer stellen wollen. Davon hat die Wissenschaft nichts. Ja, solche Exemplare, die sind für die Forschung meist für immer verloren, da sie nicht öffentlich zugänglich sind, was für die Wissenschaft wichtig ist. Und ich habe in den vergangenen Jahren mit vielen Forschenden darüber gesprochen. Es ist ja bei weitem nicht die erste Versteigerung und die Meinung dort ist einhellig. Sie alle lehnen solche Versteigerungen ab. Deswegen wehren sich auch viele Forscherverbände entschieden dagegen. Zum Beispiel die US-amerikanische Society for Vertebrate Paleontology. Die bezeichnet solche Versteigerungen generell als unethisch. Der Tenor der Wissenschaft lautet, Fossilien sind Denkmäler und keine Handelsware.
Vielen Dank, Michael Stang, für diese Erläuterung. Und du machst gleich weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft.
Genau, nach zahlreichen Verzögerungen und gestiegenen Kosten hat die US-Raumfahrtbehörde die Entwicklung eines Mondrovers zur Suche nach Wasser auf dem Erdtrabanten begraben. Das Viper-Projekt werde eingestellt, teilte die NASA gestern mit. Wäre die Entwicklung weiter vorangetrieben worden, hätten dafür andere Projekte abgesagt oder verschoben werden müssen. Die NASA hat bereits 450 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert. Laut Planung hätte das Gefährt bereits im vergangenen Jahr auf dem Mond landen und dort nach Wasser und Rohstoffen suchen sollen. Zuletzt war ein Einsatz im September 2025 anvisiert.
In einer Schmetterlingsfamilie herrscht nun Ordnung.
Die in Südostasien beheimatete Gattung Kalinaga gehört zur Familie der Edelfalter, zu der Schmetterlingsarten wie das Tagpfauenauge oder der kleine Fuchs zählen. Bislang war nicht eindeutig geklärt, wie viele Arten diese Gattung umfasst. Je nach Quelle und Zählweise waren dies zwischen 1 und 11 Arten. Nun hat ein Team der Universität Salzburg Dutzende, teils über 100 Jahre alte Exemplare aus der Sammlung des Naturhistorischen Museums London genetisch analysiert. Demnach umfasst die Gattung Kalinaga 6 Arten, heißt es im Fachblatt PLOS ONE.
Offenbar besteht doch keine Gesundheitsgefahr durch Metalle in Tampons.
Ein US-Team hatte in verschiedenen in den USA käuflichen Tamponprodukten geringe Mengen Schwermetalle nachgewiesen. Die Studie wurde im Fachblatt Environmental International veröffentlicht. Nun hat sich das Bundesinstitut für Risikobewertung BfR zu der amerikanischen Studie geäußert. Gesundheitliche Folgen durch die Nutzung von Tampons sind nach seiner Einschätzung aber nicht zu erwarten. Die Elemente, darunter Arsen, Cadmium und Blei, seien nur in winzigsten Mengen nachgewiesen worden. Selbst bei einer kompletten Aufnahme aller enthaltenen Metallpartikel über die Schleimhaut, was ein unrealistisches Szenario sei, wäre die Belastung demnach vernachlässigbar. Vergleicht man sie mit der Hintergrundbelastung etwa aus Lebensmitteln, Trinkwasser, Hausstaub, Verkehr und Industrie.
Ein Exoplanet kreist ungewöhnlich durchs Weltall.
Ein Team vom National Optical Infrared Astronomy Research Laboratory in Tucson hat einen Exoplaneten mit einer exzentrischen Umlaufbahn entdeckt. Der 1100 Lichtjahre entfernte Gasriese TIC 241249530b umkreist seinen Stern in einem gurkenförmigen Orbit. Und noch dazu falsch herum, denn er kreist entgegen der Rotationsrichtung des Sterns, heißt es im Fachblatt Nature. Diese ungewöhnliche Bahn könnte demnach verraten, wie kalte Gasriesen zu nahe um ihren Stern kreisenden heißen Jupitern werden. Der neu entdeckte Gasriese könnte also ein Vorläufer bzw. ein Zwischenstadium eines solchen heißen Jupiters sein.
Die Zahl akuter Atemwegserkrankungen in Deutschland ist gesunken.
Dennoch bleibt sie auf einem für die Jahreszeit vergleichsweise hohem Niveau. Und das berichtet das Robert-Koch-Institut, das von derzeit 4,1 Millionen akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung ausgeht. Vor allem Rhinoviren und SARS-CoV-2-Viren seien im Umlauf, heißt es im aktuellen RKI-Wochenbericht.
Sternzeit, 18. Juli. Sonnenfinsternis, Astrologie-Unsinn und Donald Trump. Bei den Berichten zur totalen Sonnenfinsternis im April in den USA wurde hierzulande, kein Witz, gelegentlich die vermeintliche astrologische Bedeutung dieses Ereignisses diskutiert. Wer ein Minimum an Sachkenntnis hat, weiß, dass eine Sonnenfinsternis die Menschen, die sie erleben, bezaubert, dass sie aber keinesfalls ein böses Omen ist. Doch in einer ansonsten durchaus renommierten abendlichen TV-Nachrichtensendung durfte allen Ernstes eine US-Sterndeuterin über die Auswirkungen der Finsternis auf die Wahlchancen Donald Trumps fabulieren. Die Dame sah natürlich das verdunkelte Licht als schlechtes Zeichen, ohne zu erklären, warum das für Trump, aber nicht für Amtsinhaber Joe Biden gelten soll. Für den wurde es in Washington sogar noch ein wenig dunkler als für den Herausforderer in Florida. Dann brillierte die Astrologin damit, dass man keine genaue Prognose treffen könne, denn zum Herbst hin verkompliziere sich die Lage wegen der Stellung des Planeten Pluto. Famos, eine 7 Milliarden Kilometer entfernte Fels- und Eiskugel, die kaum halb so groß ist wie unser Mond, beeinflusst die vermeintliche Wirkung der Sonnenfinsternis. Dass Pluto seit bald 20 Jahren nicht mehr als Planet gilt, ist astronomisches Spezialwissen, das man beim Hokuspokus der Sterndeuterei ruhig ignorieren kann. Astrologie ist eben keine Wissenschaft, sondern ein rein willkürliches Gedankenkonstrukt, für das es keinerlei Belege gibt. Bei Sonne, Mond und Pluto gilt wie bei den Sternen: Sie lügen nicht, sie schweigen.
Und Britta Fecke verabschiedet sich für heute.